Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle, die gekommen sind. Ich habe, als ob die Ahnung, dass man ungefähr weiß, welcher Text heute dran ist. Es geht heute nämlich um ein Geschlechtsregister. Da bleiben die Leute lieber zu Hause. Ja, ich freue mich, dass ihr trotzdem alle gekommen seid. Ich denke, dass es trotzdem ein interessanter Abend wird. Ja, ich würde gerne mit euch zusammen noch beten. Lasst uns dazu aufstehen. Gott, unser Vater, wir sind dir sehr, sehr dankbar für dein Wort. Dankbar dafür, dass dein Wort uns belehrt, dass dein Wort uns ermutigt, dass es uns zubereitet zu einem Werk, das du mit uns vorhast. Wir bitten dich, dass du diesen Abend und dieses Nachdenken über dein Wort, dass du es segnest und dass du uns weiter erbaust und uns ausrüstest mit allem, was wir brauchen für unseren Alltag. Wir danken dafür, dass dein Wort so reich ist. Amen. Wir nehmen Platz. Ja, wie gesagt, wir wollen heute über ein Geschlechtsregister nachdenken, über das erste Geschlechtsregister in der Bibel. Das ist 1. Mose Kapitel 5. Wir werden das ganze Kapitel heute betrachten. Manchmal geht das uns so, wenn wir die Bibel aufschlagen und dann kommen Namen und Zahlen oder Jahreszahlen dann uns entgegen, dann schalten wir schon ab. Dann denken wir, okay, jetzt einmal schnell rüberfliegen und dann ist das Ganze erledigt und ich gehe dann weiter mit der nächsten interessanten Geschichte. Aber wir sollten eins beachten, wenn wir die Bibel lesen. Selbst dann, wenn wir Namen und Zahlen vor uns haben. Es heißt in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also Gott hat sich mit der ganzen Schrift etwas gedacht. Da würden wir noch zustimmen, aber es heißt noch weiter, alle Schrift ist nützlich. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wozu sollen mir Zahlen und Namen nützen, was habe ich davon? Aber sie sollen nützlich sein zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und weiter heißt es, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Dafür brauchen wir die ganze Schrift. Da darf nichts fehlen. Wir sollten, auch wenn wir das Alte Testament lesen, selbst wenn wir 3. Mose lesen, das mit dieser Perspektive lesen. Da ist irgendetwas drin. Gott hat es reingelegt, Gott hat es eingegeben. Ich brauche das. Ich brauche das, um geistlich zu wachsen. Einige Dinge verstehen wir schwer, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Paulus geht weiter in Kapitel 4, in dem gleichen Kapitel, im gleichen Brief sagt er, Verse 1 und 2, daher, weil alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich ist, bezeuge ich dir, Timotheus, ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er ruft beide zum Zeuge, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Und dann Vers 2, verkündige das Wort. Und nicht nur Teile davon, sondern es geht wirklich um die ganze Schrift. Verkündige die ganze Schrift. Das ist eine Weisung, eine Anweisung an uns Prediger, dass wir uns nicht nur auf Teile konzentrieren, sondern dass wir alles ernst nehmen, weil alles nützlich ist. Es ist bemerkenswert, wenn wir Kapitel 5 anschauen, dieses Geschlechtsregister ist etwas anders aufgebaut als das letzte, was wir in Kapitel 4 gehabt haben, das von Kain handelt. Ich würde gerne mit uns dort beginnen. 1. Mose Kapitel 4, Vers 1. Ich werde nur ausschnittweise lesen, aber ihr könnt mit mir nachschlagen. Eva gebiert ihren ersten Sohn. Und sie setzt ganz viel Hoffnung in diesen ersten Sohn, in Kain. Es heißt hier, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Der Name Kain bedeutet, ich habe etwas erworben. Und sie spricht auch dann weiter, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Ich habe etwas bekommen. Vielleicht denkt sie, das ist der versprochene Messias, dieser Mann wird der Schlange den Kopf zerbrechen. Vielleicht denkt sie aber auch, über diesen Mann werde ich jetzt herrschen können. Ich habe jetzt einen Mann erworben. mit der Hilfe des Herrn. Und er wird das tun, was ich ihm sage. Sicherlich, wenn ein kleines Baby da so ist, dann denken viele Mütter das Gleiche. Ja, also dieses Baby wird endlich das tun, ja, wird alles tun, was ich mir von ihm wünsche. Und dann wird das groß und dann haben wir da so ein Kain vor uns. Ja, das ist für uns etwas, was nicht unbedingt unrealistisch ist. Das Leben war hart am Anfang. Für Adam und Eva wurde diese Sündhaftigkeit oder die Sünde, die sie begangen haben, jeden Tag bewusst. Und das war vielleicht so ein gewisser Hoffnungsschimmer für Eva. Ja, es wird besser werden mit diesem Jungen oder mit diesem Kind, mit diesem Mann, den ich hier erworben habe. Und wir merken, dass auch Eva voll die Initiative ergreift. Eva, sie sagt, ich habe etwas erworben, sie gibt ihm den Namen und sie spricht hier. Ich habe etwas erworben, also sie ergreift, sie ist eindeutig die Handelnde hier. Und dann lesen wir in Vers 2, und weiter gebar sie einen, oder sie gebar sie seinen Bruder Abel, und der Name, oder der Name bedeutet Hauch, Nichtigkeit, Vergänglichkeit. Ich weiß nicht, warum Abel jetzt diesen Namen bekommen hat. Vielleicht war das wirklich, hatte es irgendwas damit zu tun, dass Adam vielleicht, dass Abel vielleicht kleiner war als Kain. Es war irgendwie vielleicht anders. Vielleicht hat er deswegen seinen Namen bekommen, vielleicht auch nur, vielleicht war das aber auch schon eine Prophezeiung auf seinen schnellen Tod, mit dem Abel dann vergehen würde. Dann kommt es so, wie ich das schon angedeutet habe, Kain erfüllt nicht die Erwartungen, die Eva an ihn hatte, sondern sie erlebt ihr, ja, wir würden mal sagen, ihr blaues Wunder. Kain fängt an zu rebellieren. Und er rebelliert gegen Gott, er rebelliert gegen das Leben, er rebelliert gegen seinen Bruder und auch gegen seine Eltern. Und dann lesen wir in Vers 16, und Kain ging hinweg von dem Angesicht, also das Böse nimmt quasi seinen Laub, dann seinen Lauf, und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nod, östlich von Eden. Kain dreht Gott den Rücken zu, möchte nicht mehr bei ihm sein, und er bekommt Nachkommen, der Kain. Darum geht's. Es geht ja um Geschlechtsregister. Vers 17. Und Kain erkannte seine Frau, die wurde schwanger und gebar den Henoch. Es gibt zwei Henoche in Kapitel 4 und 5. Das ist jetzt der erste, der Sohn von Kain. Und er baute eine Stadt und nannte sie nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Kain rebelliert gegen Gott, Gottes Gebot, sich auszubreiten und die Erde zu füllen. Er will sesshaft werden, eine Stadt bauen. Dann bekommen seine Nachkommen Kinder, und wir lesen Verse 18 und 19. Dem Henoch aber wurde Irad geboren, und Irad zeugte den Mehujael. Mehujael zeugte Methusael, und Methusael zeugte Lamech, und Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Die eine hieß Ada, die andere Zilla. Seine Nachkommen rebellieren gegen Gottes Gebot der Einehe. Sie nehmen sich zwei Frauen. Eine ist nicht mehr genug, sondern sie wollen auch dagegen sich erheben. Und wir haben hier die Linie Kains, das Böse nimmt immer mehr zu, und anstatt dass immer der Zusatz kommt, also Kain, seine Nachkommen, wir lesen, eins nach dem anderen wird geboren, eins nach dem anderen kommt auf die Erde, und es fehlt ein Zusatz. Es fehlt der Zusatz, und dieser Mensch starb. Nirgendwo da. Wir lesen nur, und Henoch wurde der Irad geboren, dann wurde der gezeugt, und das geht immer so weiter. Aber dieser Zusatz, und er starb, fehlt in diesem Geschlechtsregister. Wir lesen dann weiter, Verse 20 bis 22, und die sind noch erstaunlicher. Obwohl, haltet das im Auge, es geht hier um das Geschlechtsregister von Kain, es ist hier die Linie des Bösen sozusagen. Mit Kain kommt das Böse in Wallung. Verse 20 und 21, und Ada, die erste Frau von dem Lamech, gebar den Jabal, der wurde der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und sein Bruder hieß Jubal, der wurde der Vater aller Harfen- und Flötenspieler. Und auch Zilla gebar, und zwar den Tubal-Kain, den Meister aller Handwerker in Erz und Eisen. Und die Schwester Tubal-Kains war Naama. Anstatt Tod wird bei Kain Fortschritt erwähnt. Dass diese Entwicklung, also Innovation, würden wir sagen, nimmt so seinen Lauf. Wir lesen nichts vom Tod. Sie machen sich Zelte, Sie bauen Städte, sie betreiben Viehzucht, Musikinstrumente werden entworfen, entwickelt. Ja, es sind sogar Meister im Umgang mit Erz und Eisen. Wie soll man das verstehen? Wie soll man das begreifen? Wir wissen, alle diese Menschen mussten sterben. Definitiv. Spätestens bei der Sintflut war alles einmal aufgeräumt, würden wir so salopp sagen. Aber trotzdem gefiel es Gott, dass in der Linie Kains gerade diese Dinge aufgeschrieben wurden. Es war Gott wohlgefällig. Und wir sollten an dieser Stelle eins beobachten und dafür Gott allein die Ehre geben. Es ist etwas Wunderbares, was man hier beobachten kann. Trotz der Sünde, trotz der Gottlosigkeit in der Linie Kains, ist Gott wirklich gnädig und er hilft den Menschen. Gott ist gnädig zu gottlosen Menschen. Das müssen wir beobachten, das ist wichtig. Er schenkt ihnen Ideen, sodass der Mensch sich schützen kann. In Zelten, in Städten kann er sich schützen. Sie werden mit Nahrung und Kleidung versorgt, auch die Gottlosen. Also durch Viehzucht wurden sie dauerhaft mit Nahrung und mit Kleidung versorgt. Sie dürfen sich an Musik erfreuen, auch die Gottlosen. Und dann heißt es hier weiter, sie bekommen sogar Hilfsmittel aus Eisen. Werkzeuge, vielleicht auch Waffen, ganz bestimmt auch Waffen. Aber ganz bestimmt auch Werkzeuge. Gott ist erstaunlich und unglaublich gut und gnädig zu seiner Schöpfung. Und wir sollen genau diesem nacheifern. Das ist die erste Anwendung, die wir sehen können, wie Gott mit dem Kain umgeht. Also Kain hat eigentlich nichts Gutes verdient und eigentlich müsste es ihm nur schlecht gehen. Und von Kain lesen wir, es geht ihm langsam immer besser und besser. Gott ist gnädig. Und Jesus sagt zu uns in Matthäus 5, Verse 44 und 45, ich aber sage euch, und jetzt kommen wir zu demselben Punkt, liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Das sind meistens Gottlose. Damit, jetzt kommt dieser Vergleich, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Damit ihr ihm ähnlich seid. Und dann kommt noch ein Denn, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott ist gut zu Menschen, die es eigentlich nicht verdient haben, weil sie so gar kein Interesse an Gott haben und wirklich böse sind, zu gottlosen Menschen. Und Gott erwartet, dass wir ihm darin ähnlich sind. Das ist Gott, er tut auch dem Gottlosen wohl. Wenn wir unseren Abschnitt anschauen, so lesen wir nichts von Fortschritt. Gar nichts, wird nichts so groß beschrieben, sondern wir lesen immer wieder diesen Zusatz und er starb. Es ist die Linie des Messias. Irgendwann kommt Jesus da aus dieser Linie. Es ist nicht mehr diese Linie des Bösen. Nicht alle Menschen sind wirklich gut gewesen in dieser Linie. Das nicht. Aber trotzdem, es ist die Linie des Messias. Aber Gott betont es nach jedem Menschen außer Henoch. Und er starb. Und er musste sterben. Wir beobachten und sollten auch immer wieder verstehen, auch der gottesfürchtige Mensch muss leiden unter der Sünde, unter dem Sündenfall, unter den Folgen der Sünde. Und das werden wir gleich noch näher betrachten. Wir beginnen jetzt mit Kapitel 5. Und das auch da ist es interessant, wie Gott beginnt. Er sagt in Vers 1, in dem ersten Satz, dies ist das Buch der Geschichte von Adam. Also hier geht es jetzt um Adam. Und es geht nicht mehr um Kain, sondern es geht um Adam und dann gleich um Seth. Und die Geschichte von Adam beginnt damit, dass Gott etwas wiederholt. Gott wiederholt etwas, was ihm sehr wichtig ist. Wir müssen das beobachten. Gott beginnt das Geschlechtsregister von Adam ganz am Anfang, nämlich bei ihm. Bei Gott, in dem, wie er den Adam geschaffen hat. Und es ist nicht mehr Eva, die die Initiative ergreift und sagt, was sie alles erworben hat, sondern Gott beschreibt jetzt. Er beschreibt sein Handeln. Wir lesen weiter, Vers 1, an dem Tag, als Gott, und es wird jetzt ein bisschen kompliziert, kompliziert, weil Gott uns hier etwas deutlich machen möchte. An dem Tag, als Gott, und dieser Ausdruck Gott hier ist Mehrzahl. Ja, Gott als Mehrzahl, drei Personen, die Dreieinigkeit taucht in diesem Namen auf. An dem Tag, als Gott Mehrzahl den Menschen schuf, machte er Einzahl ihn, Gott, Mehrzahl ähnlich. Schwierig, ich weiß, aber es wird gleich deutlich. Also, an dem Tag, als Gott, der dreieinige Gott, den Menschen schuf, machte er, jetzt Gott als eine Person, ihn Gott in der Dreieinigkeit ähnlich. Gott erwähnt es zweimal und es ist ihm wichtig, dass er das zweimal so ausdrückt. Er betont es an dieser Stelle. Der Mensch ist und sollte Gott ähnlich sein. Der ist in Gottes Ebenbild geschaffen. Er sollte Gottes Vertreter und Repräsentant hier auf der Erde sein. Aber Gott ist eine Einigkeit aus drei Personen. Gott ist eine Einigkeit aus drei Personen. Eine vollkommene Einigkeit, die eigentlich nie getrennt wurde, außer ein einziges Mal am Kreuz auf Golgatha. Wir waren schuld daran, dass diese Einigkeit einmal gestört wurde. Aber Gott in seiner Einigkeit ist eigentlich vollkommen. Deshalb besteht diese Ebenbildlichkeit darin, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Als Mann und Frau schuf er sie, lesen wir in Vers 2. Ein Mann und eine Frau in einer ehelichen Beziehung, so war das am Anfang, so hat das Gott geschaffen. Wir als Eheleute spiegeln oder können oder besser noch, wir sollen diese Ähnlichkeit widerspiegeln in der Ehe. Das erwartet Gott von uns. Das möchte er. Wir sind Gottes lebendiges Denkmal im Universum. Gerade wir als Eheleute, das wird in 1. Korinther 11 nochmal aufgegriffen. Wir sind Gottes lebendiges Denkmal im Universum und die Engel beobachten und preisen Gott dafür. Sie sehen das. Und wir lesen in 1. Korinther 4, Vers 9, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden. Ein Film, den die Welt sehen kann. Und zwar sowohl Engeln als auch Menschen, heißt es in 1. Korinther 4, Vers 9. Wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Und darauf bezieht sich dann noch 1. Korinther 11, wo es dann um das Haupt des Mannes und die Macht über dem Haupt der Frau geht. Das sollen die Engel beobachten können, diese Dinge. Das ist wichtig. Nochmal, in diesem, dass Gott hier sagt, ich, Gott in der Dreieinigkeit, habe Menschen geschaffen, die mir ähnlich sind, nach meinem Abbild. Dieses Abbild ist durch die Sünde zerstört, das wissen wir. Und trotzdem erwartet Gott jetzt, da wir seine Kinder geworden sind, dass wir diese Einheit widerspiegeln sollen in unseren Ehen. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen und dass wir das verstehen. Wir lesen weiter. Und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als er sie schuf. Mann und Frau als eine Einheit. Und deshalb heißt es auch weiter in 1. Korinther 11, Vers 11, denn doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann etwas. Trotz Unterordnung und Hauptsein, Gott sieht Mann und Frau als Einheit und bezeichnet sie als Mensch. Also seinen Plan, den Gott mit dem Menschen gehabt hat, warum er den Menschen geschafft hat, warum er ihn nach seinem Bilde geschaffen hat, warum die Einheit so wichtig war, diesen Plan setzt Gott an den Anfang der Geschichte von Adam. Und wir kommen jetzt zu dem eigentlichen Geschlechtsregister. Wir kommen zu Vers 3. Dort heißt es, jetzt werde ich einfach nur, damit wir die Dinge so ein bisschen bildlich haben. Könnte ich jetzt die Präsentation haben? Genau. Nur damit es so ein bisschen, damit man es ein bisschen einordnen kann. Und Adam war 130 Jahre alt, als er seinen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild, und er nannte diesen Sohn Seth. Wir haben gerade eben gelesen davon, dass Gott nach seinem Ebenbild geschaffen hatte. Haben wir darauf geachtet, was jetzt hier steht? Hier heißt das nämlich, und Adam war 130 Jahre alt, als er seinen Sohn zeugte, ihm selbst gleich, nach seinem Bild. War er jetzt nicht mehr nach Gottes Ebenbild, der Seth? Ganz bestimmt wird der Seth dem Adam ähnlich gewesen sein. Bestimmt war er seinem Vater ähnlich. Aber wir wissen, dass alle Menschen im Bilde Gottes geschaffen sind. Das sagt die Bibel ganz klar. Das lesen wir in 1. Korinther, das lesen wir in Jakobus. Alle Menschen sind im Bilde Gottes geschaffen. Hier kommt aber eine Besonderheit. Wir haben hier die Linie des Messias. Also hier aus dieser Geschlechterreihenfolge kommt irgendwann Jesus Christus hervor. Und trotzdem und dennoch sind alle Menschen im Bilde Adams gezeugt worden und geboren worden. Gott betont hier, alle Menschen haben diese sündhafte Natur von Adam geerbt. Alle Menschen. Und wir lesen in Römer 5, Vers 14 und 19, dennoch herrscht der Tod von Adam bis Mose auch über die, jetzt kommt es wichtig für den Sohn von Seth, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam. Dieser kleine Junge, dieser Seth, hatte noch keine Möglichkeit, etwas Böses zu tun. Der war nicht im Garten Eden, der hätte diese Frucht niemals essen können. Er durfte da gar nicht rein. Und trotzdem wird dieser Junge im Bilde Adams geboren. Er wird mit der gleichen sündhaften Natur geboren. Der Tod herrscht über diesen kleinen Jungen seit seiner Geburt. Und das sagt die Bibel nur an dieser einen Stelle, gerade bei Adam und zu seinem Sohn, und lehrt somit, dass alle weiteren Nachkommen auch im Bilde Adams, dieser sündhaften Natur, der Herrschaft des Todes geboren sind. Wir lesen Vers 19, Römer 5, Vers 19, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, des Adams, die vielen zu Sündern gemacht worden sind. Auch dieser kleine Junge, dieser Seth. Und in 1. Korinther 5, 15, Vers 22, denn gleich wie in Adam alle sterben. Dann geht das weiter. In Adam müssen alle sterben. Alle sind sie, das ist das Bild Adams und wir alle sind darin geboren. Wir lesen dann in 1. Mose 5, Vers 4, oder wir lesen ab Vers 4 weiter, und die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Und wir können an dieser Stelle beobachten, irgendeine dieser Töchter wird kein Wohl zur Frau genommen haben. Und er wird sie dann geheiratet haben. Vers 5, und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre und er starb. Die Folge der Sünde treten ein, selbst nach 930 Jahren. Ich glaube nicht, dass Adam das vergessen hat. Aber selbst nach 930, fast 1000 Jahren, Adam musste sterben. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und auch in der Linie des Messias müssen alle Menschen bis auf Henoch sterben. Adams Sohn als Ersatz für Abel, der Seth, sein Name bedeutet auch Ersatz. Er lebte 105 Jahre, da zeugte er den Enosch. Der Name Enosch bedeutet der erschlaffte, kranke, hinfällige Mensch. Warum? Ich weiß es nicht. Manchmal ist es eine Deutung auf den Menschen. Manchmal hat man das Gefühl, dass die Kinder den Namen auch später bekommen haben. Das ist manchmal so ein bisschen, ich weiß es nicht. Aber der Name Enosch bedeutet der erschlaffte, kranke, hinfällige Mensch. Und Seth lebte, nachdem er den Enosch gezeugt hatte, noch 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Seths betrug 912 Jahre und auch er starb. Das hat einer mal so ausgedrückt, die Totenglocken werden immer wieder geläutet in diesem Kapitel. Immer wieder. Und er starb. Dann finden wir den Enosch. Enosch lebte 90 Jahre, da zeugte er den Kenan. Und dieser wird wohl ein Schmied gewesen sein. Sein Name deutet darauf hin, er bedeutet Schmied. Und Enosch lebte, nachdem er den Kenan gezeugt hatte, noch 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Enoschs betrug 905 Jahre und auch er starb. Dann haben wir den Schmied. Und Kenan lebte 70 Jahre, da zeugt er den Mehalaleel. Und dieser Name, da habe ich keine Bedeutung von dem Namen. Und Kenan lebte, nachdem er den Mehalaleel gezeugt hatte, noch 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Kenans betrug 910 Jahre und auch er starb. Und dann haben wir diesen langen Namen Mehalaleel, lebte 65 Jahre, da zeugt er den Jared. Und die Bedeutung des Namens Jared ist herabsteigen oder absteigen, Abstieg. Warum? Auch da weiß ich nicht. Und Mahalaleel lebte, nachdem er den Jared gezeugt hatte, noch 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Mehalaleels betrug 895 Jahre und er starb. Die Totenglocken läuten weiter. Dann haben wir den Jared, lebte 162 Jahre, da zeugte er den Henoch. Und wir wissen von der Linie Kains schon oder aus dem Geschlechtsregister Kain, dass der Name Henoch Einweihung bedeutet. Bei Kain war das relativ deutlich. Ja, er war im Begriff, eine Stadt zu bauen und sie vielleicht einzuweihen. Das könnte daher kommen. Bei Jared, warum er den Henoch so genannt hat, ist mir nicht bekannt. Und Jared lebte, nachdem er den Henoch gezeugt hatte, noch 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Jareds betrug 962 Jahre und er starb. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Methuselah, der Name bedeutet ein Mann des Geschosses oder ein Mann mit einem Wurfgeschoss. Das wird auch auf seine Tätigkeit und auf seine Stärke wohl hingedeutet haben. Und Henoch, jetzt kommt eine Besonderheit, wandelte mit Gott 300 Jahre lang. 300 Jahre mit Gott wandeln. Darauf gehe ich gleich noch etwas ein. 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte und zeugte Söhne und Töchter, und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Dann haben wir eine Besonderheit, und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, und Gott hatte ihn hinweggenommen. Aus irgendeinem Grund setzt Gott hier ein Zeichen und nimmt den Henoch von der Erde hinweg. Ich meine, das ist die Schlussfolgerung dessen, dass er mit Gott wandelte. Aber nicht jeder Mensch, der mit Gott wandelt, wird hinweggenommen. Henoch wird sich in dieser Zeit besonders ausgezeichnet haben. Wir gehen gleich näher darauf ein. Gott möchte an dieser Stelle, oder ich denke so, dass Gott hier zeigen wollte, dass es sich wirklich lohnt, mit Gott zu leben. Es lohnt sich, mit Gott zu wandeln. Das war nämlich ein Problem der Menschen dort in dieser Zeit. Es war das Problem, dass es für die meisten immer weniger Sinn machte, mit Gott nachzufolgen. Immer weniger Sinn machte es, nach Gott sich auszurichten, Gott zu suchen. Die haben genauso gefragt wie heute, was habe ich davon? Den bösen Nachkommen Kains geht das doch sogar besser als mir. Warum sollte ich Gott suchen? Es waren ja zwei Lager, die es dort gab, und man schielte vielleicht zwischendurch mal rüber. Ich weiß es nicht. Vielleicht war das mit ein Grund. Henoch ging aber aktiv dagegen vor und er ermahnte die Menschen. Und Judas, also der kleine Brief Judas, er verwendet diese Predigt, die Henoch gesprochen hat, Judas, also da ist ja nur ein Kapitel, Verse 14 und 15. Und er versucht oder er bekräftigt damit noch die aktuellen Irrlehrer, die damals in der Zeit waren, zu seiner Zeit, wo er dann gelebt hat. Und er versucht dagegen vorzugehen. Und diese Irrlehrer haben damals gesagt, man könnte die Sünde voll ausleben und Gott würde es gar nicht stören. Also ich kann die Sünde voll ausleben, Gott hat nichts dagegen. Ich meine, warum sollte ich die Sünde nicht ausleben? Und Judas sagt dort, von diesem hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt. Und das ist definitiv dieser gleiche Henoch, weil es sind genau 7 Generationen, dann taucht dieser Name auf, Henoch. Und von diesem hat aber auch der Henoch, der siebte von Adam, geweissagt, indem er sprach: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden. Und da prophezeit er auf Jesus Christus schon hinweg, ganz weit im Voraus. Und er ist gekommen, um Gericht zu halten über alle. Gericht wird er halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen. Und jetzt kommt der Grund, warum sie bestraft werden sollen. Wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Wenn jemand Sünde verharmlost, so sind das harte Worte gegen Gott. Gott fühlt sich angegriffen, wenn wir Sünde verharmlosen. Und das wollte Judas auch da aufzeigen. Er wollte das deutlich machen, dass Sünde und Gott, das sind zwei Dinge, die passen nicht zusammen. Und jemand, der so lehrt, definitiv verkehrt, und er verdient das Gericht. Und dazu benutzt er dieses Zitat, diese Predigt von Henoch. Dadurch wird sich Henoch ausgezeichnet, dass er Sünde beim Namen genannt hat, Sünde aufgezeigt hat und gesagt hat, das Gericht wird kommen, hört auf damit. Es sind Worte, die Gott nicht gefallen, es sind gottlose Taten, für die gerichtet werden wird. Ich werde gleich noch weiter auf Henoch eingehen, aber ich möchte das Geschlechtsregister erstmal zu Ende führen, damit wir nicht mit dem Satz aufhören müssen, und er starb. Und Methuselah lebte 187 Jahre. So, Augenblick. Der Mann mit meinem Wurfgeschoss, der lebte 187 Jahre, da zeugte er den Lamech. Und dieser Lamech wird wohl ein kräftiger Jüngling, ein Krieger gewesen sein, nach der Bedeutung seines Namens. Und Vers 26, und Methuselah lebte, nachdem er den Lamech gezeugt hatte, noch 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Methuselahs betrug 969 Jahre und er starb. Auch der älteste Mann der Bibel musste dennoch sterben. Keine Ausnahme. Und Lamech lebte 182 Jahre, da zeugte er einen Sohn. Und hier finden wir eine etwas andere Formulierung bei dem Lamech, wie er den Sohn nennt oder wie er vorgeht. Dort heißt es in Vers 29, und er gab ihm den Namen Noah. Die Bedeutung von dem Namen Noah ist Trost oder Ruhe. Und das wird gleich auch noch weiter ausgeführt. Der Lamech erklärt, warum er diesen Namen gegeben hatte, indem er sprach, der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrühren, den der Herr verflucht hat. Also ganz offensichtlich auch dieser kräftige Jüngling, dieser starke Mann, wenn das so ist, wenn dann sein Name seine Kraft auszeichnet, auch dieser kräftige junge Mann hatte Mühe und litt unter dem Fluch, den Gott über den Erdboden und über den Menschen ausgesprochen hat. Und Noah sollte Trost sein über diese harten Arbeit, über die Mühe der Hände, die sie hatten, die von dem Erdboden herrührt, den der Herr verflucht hatte. Somit können wir erkennen, dass das Leben damals wirklich sehr hart gewesen ist für die Menschen. Auch wenn es Fortschritt gab, immer noch war es hart. Und Lamech lebte, nachdem er den Noah gezeugt hatte, noch 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Lamechs betrug 777 Jahre und er starb. Wir gehen auch gleich nochmal auf diese Todesjahre ein. Ich werde gleich noch eine andere Folie hier einmal zeigen. Und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte er Noah den Sem, sein Name bedeutet einfach nur Name, den Ham, der Name bedeutet warm oder heiß, und den Japhet, der Name bedeutet eine weite Ausbreitung. Vielleicht hat er den erst nach der Sintflut bekommen, ich weiß es nicht, aber so heißt es. Und könnte es sein, dass es Drillinge sind. Ja, Noah ist 500 Jahre und auf einmal kriegt er drei Kinder. Aber wir lesen in 1. Mose 10, Vers 21, dort heißt es, auch Sem wurden Kinder geboren, ihm, dem Vater aller Söhne Hebers, dem älteren Bruder Japhets. Und da ist der Hinweis darauf, und es gibt auch noch eine längere Ausführung, warum das so ist, dass es wohl keine Drillinge waren, sondern dass Noah mit 500 Jahren begonnen hatte, Kinder zu bekommen oder Kinder zu zeugen, und die nach und nach geboren wurden. Also Sem war älter als Japhet, und das werden nicht nur ein paar Minuten gewesen sein, sondern er wird deutlich älter gewesen sein. Ich möchte euch die Begründung ersparen. Es sind viele Jahreszahlen. Ich glaube nicht, dass die meisten mir folgen wird. Wenn es jemand interessiert, kommt auf mich zu. Ich werde es versuchen, euch zu erklären. Wir merken noch einmal ganz kurz, warum es wichtig war, dass der Lamech nur 777 Jahre alt geworden ist. Wir sehen dass die Leute damals sehr lange zusammengelebt haben. Also der Adam oben, er ist geschaffen worden und er lebte noch den Henoch, wie er mit Gott wandelte, er lebte den Methuselah und er lebte noch etwas von dem Lamech und hat mit ihm sogar noch gesprochen. Nehmen wir einfach mal so an. Wir merken, dass die Menschen damals sehr lange gelebt haben. Die Bibel ist nicht die einzige, die davon spricht, dass die Menschen vor der Sintflut sehr lange gelebt haben. Es gibt eine Überlieferung aus, ich glaube, Mesopotamien, wo dann auch solche ähnlichen Dinge aufgeführt werden, dass die Menschen vor einer großen Flut sehr lange gelebt haben. Die Angaben der Länge sind da utopisch, die kommen da auf 64.000 Jahre. Aber definitiv ist es so, dass die Menschen vor der Sintflut länger gelebt haben. Warum? Weil wahrscheinlich die Bedingungen für das Leben sehr viel günstiger gewesen sind. Die Menschen konnten dort sehr, sehr gut leben. Und nach der Sintflut ging das rapide runter mit dem Lebensalter der Menschen. Wir merken hier auch, dass der Adam, er könnte eine ganze Menge Kinder von seinen Erfahrungen profitieren lassen. Das war ein enorm wichtiger Schritt für die Entwicklung der Menschen. Die Wissenschaft heutzutage, die geht davon aus, wie lange bräuchte der Neandertaler oder der Steinzeitmensch, um sich so weit zu entwickeln. Und die gehen dann immer von dem Alter von 60 Jahren aus. Natürlich braucht der Mensch umso länger, sich zu entwickeln. Aber wir sehen, dass der Adam mit fast allen Menschen vor der Sintflut noch reden konnte. Also nicht fast allen Menschen, aber mit fast allen Generationen hatte er noch seine Erfahrungen weitergeben können. Eine andere Besonderheit haben wir hier. Hier haben wir das Jahr der Sintflut. Der Lamech ist circa ein Jahr, wenn wir diese Chronologie verfolgen, circa ein Jahr vor der Sintflut verstorben. Der Vater von dem Noah ist circa ein Jahr vor der Sintflut verstorben. Also er war eine ganze Zeit lang dabei, als die Arche gebaut wurde. Ob er mitgeholfen hat, wissen wir nicht. Ob er gottlos war oder den Noah unterstützt hat, das wissen wir nicht. Was interessant ist, der Opa von Noah, der Methuselah, der ist in dem Jahr der Sintflut verstorben. Vielleicht ist er sogar in der Sintflut umgekommen. Aber wenn wir das nachverfolgen, das habe nicht ich gemacht, aber zu dem gleichen Ergebnis bin ich auch gekommen, weil ich habe eine andere Tabelle gemacht, die aber das Gleiche zeigt. Also der Methuselah, der ist in dem Jahr der Sintflut gestorben. Das wäre nach dem, also wenn man das chronologisch wirklich haargenau verfolgen würde, das Jahr 1656 nach der Schöpfung, wenn man das dann so nehmen kann. Da sind sich nicht alle schlüssig. Aber da sind sich die meisten einig. Also Methuselah ist im Jahr der Sintflut gestorben, der Lamech ein Jahr vorher und Noah mit seinen drei Kindern hat die Sintflut überlebt. Und also insgesamt 8 Menschen haben die Sintflut oder mit ihren Frauen haben die Sintflut überlebt. Wir können auch etwas anderes beobachten. Höchstwahrscheinlich wird der Zyklus der Frau, also dieser Abstand, in der eine Frau Kinder gebären könnte, anders gewesen sein als nach der Sintflut. Weil die Schwangerschaften sind mit größter Wahrscheinlichkeit sehr viel mit sehr viel größeren Abständen gewesen. Auch können wir auch bei Adam sehen. Also er war 130 Jahre alt, erst wo der Seth geboren wurde. Und davor waren Kain und Abel, aber keine weiteren Kinder. Ich weiß nicht, wie Gott das aufgeteilt hat, aber diese Abstände werden da wohl größer gewesen sein. Und wie gesagt, aber das kommt in den nächsten Bibelstunden dann, nach der Sintflut änderte sich sehr, sehr, sehr vieles. Die Geologie, die Beschaffenheit der Erde änderte sich und noch sehr, sehr vieles andere. Ich hoffe, dass es euch, auch wo wir diesen Abschnitt betrachtet haben, es bewusst geworden ist, alle Schrift ist von Gott eingegeben und auch wirklich nützlich für uns. Nützlich, damit wir im Glauben weiterkommen. Es lohnt sich, damit zu arbeiten und Gott darin zu suchen. Etwas anderes möchte ich nochmal darauf hinweisen, vergessen wir nicht, Gott allein die Ehre zu geben, dass Gott wirklich auch zu dem ungläubigen Menschen gnädig ist. Er hat auch und geht gnädig mit ihnen um. Wir sollen ihm nacheifern, so wie es Jesus uns in Matthäus 5, Vers 45 geboten hat, damit wir unserem Vater im Himmel ähnlich sind, damit wir seine Söhne sind. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wir sollen ein ähnliches Verhalten an den Tag legen. Und dann möchte ich noch mal kurz mit euch über Henoch nachdenken. Dort heißt es in Vers 22, Kapitel 5, und Henoch wandelte mit Gott und dann wurde er hinweggenommen. Und wir lesen in Hebräer, Kapitel 11, Vers 5 und 6, diese Stelle könnt ihr aufschlagen. Meine Präsentation kann auch ruhig jetzt ausgemacht werden. Dort lesen wir, durch Glauben wurde Henoch entrückt. Also der Glaube war etwas ganz Wichtiges. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Gott bekannte sich zu Henoch und er teilte es ihm auch irgendwie mit. Henoch bekam dieses Zeugnis. Und dann folgt noch eine generelle Erklärung, die auch bis in unsere heutige Zeit gilt und für uns wichtig ist. Und diese Erklärung leitet sich von Henoch ab, von dem, wie Henoch gelebt hat. Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Deswegen in Verbindung mit der Stelle in Judas und mit dem, was der Hebräerbriefschreiber hier betont, können wir sehen, für Henoch machte das Sinn, Gott zu suchen. 300 Jahre wandelt er mit Gott. 300 Jahre wollte er mit Gott leben, dann wurde sein Sohn geboren, dann wandelt er weiter noch mit Gott. Henochs Wandel mit Gott hatte genau diese Auszeichen. Er hatte einen wahren, ehrlichen Glauben an Gott und dieser Glaube trieb ihn an, dass er Gott gesucht hat, aktiv gesucht hat. Er wusste, es lohnt sich, Gott zu suchen und ihm nachzufolgen. Und das ist genau das, was wir heute überall bemängeln, das, was uns heute fehlt. Menschen um uns herum verlieren diese Perspektive. Gott zu suchen, das Leben nach Gott auszurichten, hat nicht diese Anziehungskraft heute. Wenn wir Gott suchen, aktiv suchen in unserem Alltag, sind wir Außenseiter. Dann gucken die Menschen auf uns herab. Viele Menschen denken, ich kann auch später zu Gott kommen. Ich verpasse ja nichts, wenn ich zu Gott gehe. Wenn ich früher zu Gott komme. Spaß macht das ohne Gott. So ist die allgemeine Denkweise von den Menschen. Aber dass Gott jetzt und später Gottsucher belohnt, das sehen viele Menschen nicht. Dass es sich wirklich lohnt, Gott zu suchen. Sie drehen Gott und auch der Gemeinde den Rücken zu. Es macht für sie nicht wirklich Sinn. Und wir sollen von Henoch lernen. Wir sollen, und deswegen denke ich auch, dass Gott den Henoch weggenommen hat, um einfach nochmal deutlich zu machen, es lohnt sich, mit mir zu wandeln. Es lohnt sich, einfach nochmal ein Zeichen zu setzen, einen Akzent zu setzen, dass der Glaube wirklich Sinn macht. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Amen.